Schön, euch zu sehen. Das wäre natürlich jetzt die klassische Vorlage zu einer Predigt über die 10 Jungfrauen. Herrlich mit dem Öl. Entweder sind die Kanäle verstopft oder ist das falsche Öl. Klasse, ja, aber das ist heute nicht der Predigttext. Aber ich weiß nicht, wie es euch so eben ging. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, das war so, so wunderschön. Mein Verlangen nach dir, Gott, ja. Da ist unser tiefstes Verlangen kann wirklich nur Gott füllen und sättigen und uns wirklich zufrieden machen. Das kann nur Gott, unser tiefstes Verlangen. Und wir machen das ja oft an Menschen fest. Wir machen das an Umständen fest, an materiellen Dingen fest. Und nein, dahinter steht eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach ganz inniger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Jesus. Das ist das, was wir eigentlich benötigen. Das ist das, wo es uns mangelt oft, ja. Gerade wenn wir unzufrieden sind, gerade wenn wir nicht wissen, was Sache ist. Und der Predigttext, den wir heute haben, der ist mit Sicherheit bekannt, kennt jeder. Und das ist das Schöne, wenn man über einen Predigttext predigen kann, der schon oft gepredigt wurde, und dann schauen, Herr, was hast du Neues? Was willst du uns da sagen? Und ich habe das Gleichnis vom verlorenen Sohn auf dem Herzen, aber wahrscheinlich ganz anders, als ihr es bisher gehört habt. Hoffe ich. Wenn nicht, dann auf jeden Fall erwarte ich, dass der Geist Gottes zu uns spricht und uns Dinge aufdeckt. Es geht hauptsächlich um einen Vers, aber ich lese es trotzdem, die ganze Geschichte. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Nach Luther-Übersetzung ist das. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Im Vers 11 steht, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Also was sagt uns schon allein dieser Vers? Er sagt uns, es geht um eine Beziehungskiste, um eine Beziehungsgeschichte zwischen dem Vater und den zwei verlorenen Söhnen. Und alle drei sind in dieser Geschichte, ja, gleichwertig, sage ich mal, ja, das ist keiner zu vernachlässigen. In Vers 12 steht, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. So, wir wollen uns das jetzt mal aus orientalischer Sicht angucken. Ich bin ja selber Orientale und deswegen interessiert mich das auch, was sagt die Kultur eigentlich zu dieser ganzen Geschichte oder gerade auch jetzt zu diesem ersten Vers. Wir müssen eins wissen, eine solche Bitte bedeutet in diesem Kontext, in diesem orientalischen Kontext, und das ist egal, ob das auf dem Land ist oder irgendwo anders, bedeutet den Todeswunsch des Sohnes gegenüber dem Vater. Er drückt damit aus, ich will, dass du stirbst. Ich will, dass du tot bist. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und das ist auch ganz egal, wo du Menschen fragst, ob das im Jemen ist, ob das im Irak ist, ob das in Saudi-Arabien ist oder in Algerien, es ist vollkommen egal. Überall ist das eine kulturelle Wahrheit, eine kulturelle Gegebenheit, Realität, dass das so verstanden wird als Todeswunsch des Sohnes gegenüber dem Vater. Und es ist auch egal, ob das vor 2000 Jahren gespielt hat oder ob das jetzt so ist. Es ist der Todeswunsch des Sohnes gegenüber dem Vater. Das ist das etwas, was hier ganz, ganz entscheidend ist bei dieser Stelle. Es standen gesetzliche Verfahren zur Verfügung, um es so zu regeln, dass der Sohn oder die Söhne tatsächlich das Erbe bekommen können. Aber es war nicht üblich. Wir sehen das auch biblisch. Wir sehen, dass Abraham seinen Segen gibt, kurz vor seinem Tod an seine Söhne. Dass Jakob seinen 12 Söhnen den Segen, das Erbe gibt, auf seinem Sterbelager. Also es ist auch biblisch nachzuvollziehen. Es gibt zwar gesetzliche Verfahren, die das möglich machen, aber es war absolut undenkbar, dass ein Sohn einem Vater so etwas antut. Selbst wenn das geschah, dass das Erbe aufgeteilt wurde, war es so, dass das Eigentumsrecht zwar an den Sohn, an die Söhne überging, aber nicht das Verkaufsrecht. Der Besitz, der gehörte den Söhnen zwar, aber sie durften es erstens nicht wieder verkaufen, zweitens in Partnerschaft mit dem Vater verwalten. Das sehen wir zum Beispiel am Ende des Gleichnisses, da sagt der Vater dem älteren Sohn, alles was mein ist, das ist auch dein. Also es gehörte beiden in einer gelebten Hausgemeinschaft. Es gehörte beiden. Und dann hat natürlich der Vater auch das Recht, ein Kalb zu schlachten. Ja, das kommt ja auch danach. Und zu Beginn des Gleichnisses verlangt und erhält der jüngere Sohn das Eigentumsrecht und aber auch das Verkaufsrecht. Und was dann halt auch geschieht, ist, dass der Sohn das dann auch umsetzt. Im Prinzip ist es so, dass eine Beziehung zerstört wurde, nicht ein Gesetz übertreten. In 2. Mose 21, 17 wird aufgeführt, dass der Anteil eines Sohnes ein Drittel beträgt, ein Drittel des Eigentums des Vaters. Und das heißt auch nicht in dieser Regelung, dass der Sohn den Tod des Vaters abwarten muss. Das ist nicht gesagt. Also der Sohn hat kein Gesetz übertreten, sondern er hat im Prinzip das Herz seines Vaters gebrochen. Was den verlorenen Sohn antreibt, ist ein selbstzentrierter Stolz. Gib mir das Erbteil, das mir zusteht, und zum Henker mit dem Rest von euch allen. Ein altes nahöstliches Sprichwort sagt, wenn du etwas nimmst, dann achte darauf, dass du auch wieder etwas zurückgibst. So verhält sich ein ehrenhafter Mensch im Orient. Man bietet einen fairen Handel an und erwartet das Gleiche auch von den anderen. Dem verlorenen Sohn, dem jüngeren Sohn, ist das aber scheinbar vollkommen egal. Er denkt nur an sich. Und er macht sich auch keine Gedanken darüber, ob andere in der Familie unter seinen Wünschen, unter seinen Forderungen zu leiden haben. Wir müssen Folgendes verstehen. Als der Vater das Erbe freigab, hat er nicht nur von seinem eigenen Erbe etwas abgegeben, nicht von seinem eigenen Eigentum, sondern in dem Dorf, wo der Vater lebte und die zwei Söhne lebten, lebte auch die Familiensippe. Das heißt, es ging nicht nur um das Erbe des Vaters, es ging nicht nur um das Eigentum des Vaters, sondern das Erbe der ganzen Familie. Die hingen da alle mit drinnen. Und der Reichtum so einer bäuerlichen Familie, der bestand natürlich nicht in Aktien und Wertpapieren, sondern in Ländereien, in Häusern, in Tieren. Das gehörte allen zusammen. Und plötzlich ein Drittel des gesamten Vermögens zu verlieren, war eine riesige Einbuße für die ganze Familie, ein riesiger Verlust. Und das Gleichnis, das führt auch ausdrücklich aus, dass der jüngere Sohn das Erbe ganz schnell praktisch haben wollte und auch gleichzeitig es umsetzen wollte. Denn er musste ja das, was er bekam an Tieren, Häusern und Ländereien, verkaufen. Er musste es veräußern. Und die Geschichte gibt her, dass ein Verkauf um jeden Preis abgeleitet werden kann. Aus dieser Sache. Er wollte das ganz schnell flüssig machen. Das Erbe. Und das bedeutet, dass der von Generation zu Generation angesammelte wirtschaftliche Gewinn in wenigen Tagen vergeudet wurde. Im Nahen Osten, wo selbst kleine Transaktionen tagelang verhandelt wurden, bedeutet schnell zu verkaufen, gleichzeitig billig zu verkaufen. Aber dem jüngeren Sohn war das vollkommen gleichgültig, was er seinem Vater und dem Rest seiner Familie antat. Der verlorene Sohn verlangt Privilegien ohne Verantwortung. Er spricht so einen langen, wortreichen Satz. Eine gerade heraus formulierte Bitte hätte geheißen, ich will mein Erbe. Das sind zwei Wörter auf Arabisch und auf Hebräisch. Aber er benutzt 6 Wörter, auch auf Arabisch und auf Hebräisch. Gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Warum die lange Umschreibung? Das Wort Erbe wird anscheinend absichtlich vermieden von ihm. Erbe kommt im Neuen Testament 14 Mal vor, aber hier wird ein anderes Wort benutzt, das weiß ich noch aus meinem Griechischunterricht, das Wort Usia, das bedeutet Besitz, Eigentum, Reichtum. Und das wird sonst an keiner Stelle im Neuen Testament benutzt, nur an dieser. Auch hier müssen wir uns die traditionelle nahöstliche Kultur anschauen, um das zu verstehen. Wer sein Erbe annimmt, der nimmt auch selber eine verantwortliche Position in der Familiensippe an. Der Empfänger hat die Pflicht, den Besitz zu verwalten und bei Auseinandersetzung innerhalb der Familie zu vermitteln. Er muss sich für die Ehre der Familie einsetzen. Er muss sie gegen alle und jeden verteidigen. Selbst unter Einsatz seines Lebens, wenn dies erforderlich sein sollte. Er verspricht, den Besitz der Sippe zu vermehren und die Großfamilie bei öffentlichen Anlässen im Dorf, wie Hochzeiten, wie Beerdigungen und so weiter, zu vertreten. Er muss das Haus seines Vaters bauen. Aber das ist genau das, was der jüngere Sohn nicht will. Der will schnelle Knete und abhauen. Das Erbe mit den dazugehörigen Verantwortlichkeiten, das will er auf keinen Fall. Der fragt doch nicht danach. Er reißt seinen Teil des Vermögens an sich, trennt sich von seinen Wurzeln und bricht damit auch die Beziehung zum Vater ab. Damit trennt er sich von seinem eigentlichen, von seinem echten Erbe. Und er hat genau auf das Erbe verzichtet, um das er eigentlich bitten wollte. Und wir müssen eines verstehen, in so einer dörflichen Gemeinschaft im Nahen Osten liegen die Sicherheiten eines Menschen in seiner Familie. Sie ist für ihn so wichtig wie das Leben selbst. Familie bedeutet Sozialversicherung, allgemeine Versicherung, körperliches und seelisches Wohlbefinden, Sicherheit in der Ehe und Familie. Im Prinzip, Familie ist alles. Die Verbindung zum Land und zum Haus von so und so ist eine ganz, ganz tiefe. Woher kommst du, fragt ein Stadtbewohner, einen Dorfbewohner. Und er sagt nicht, naja, ich wohne in der und der Straße und in der und der Stadt. Nein, er sagt, ich komme aus dem und dem Dorf. Und vielleicht hat er nie dort selber gewohnt, aber seine Wurzeln liegen genau dort. Seine Familiensippe wohnt dort. Das Haus, zu dem er gehört, ist dort etabliert. Dort gehört er hin, komme was wolle, dort ist er völlig akzeptiert. Wenn er arbeitslos sein sollte, wenn er Freunde sucht, dort ist er stets willkommen, egal welche Not er hat, er kann immer hinkommen, wenn er arbeitslos ist. Selbst wenn er die Leute noch nie gesehen hat, aber gehört dazu, wenn er sagt, und wenn er wirklich aus dem Dorf kommt, aus diesem und jenem Dorf komme ich so. Ich bin so und so, Sohn des so und so, und ich gehöre zum Haus des so und so. Dann öffnen sich ihm alle Türen, und das wirft der jüngere Sohn weg. Ein Mann, der keine Wurzeln hat, das ist die größte Beleidigung, die du einem orientalischen Menschen sagen kannst, einem Mann sagen kannst, in dem Fall, du bist ein Mann ohne Wurzeln. Das ist eine unverzeihliche Beleidigung. Er wird als Vagabund eingestuft, jemand, dem man kein Vertrauen entgegenbringen kann. Und das ist genau das, wohin der jüngere Sohn sich begibt. So, und jetzt machen wir einen Schritt in unser Leben, in unsere zeitliche Realität. Da schauen wir uns mal den Reichtum der Bildersprache Jesu an. Der ist ganz bedeutungsvoll. Denn in der Tat bietet Gott, unser himmlischer Vater, seinen Kindern in einer Familiensippe die tiefste Art von Sicherheit an. Die Familie Gottes, die Gemeinde, sollte für den Gläubigen so viel bedeuten wie die Großfamilie für einen Dorfbewohner im Nahen Osten. Deswegen die Ausführung von mir. Ein biblisches Bild von Gemeinde. Man kümmert sich umeinander, man verbringt Zeit miteinander, auch Freizeit miteinander, man isst miteinander, man fragt und ist besorgt um den anderen. Man kümmert sich um die Einsamen, um die Kinder und um die Alten. Man dient einander, man setzt seine Gaben füreinander ein, man ruft einander an, man vergisst einander nicht. Man besucht einander, man macht Geschenke. Man gratuliert einander. Man öffnet sich füreinander. Man hört einander zu. Wenn man sich streitet, versöhnt man sich schnell miteinander, bevor es eskaliert. Und das Wichtigste, man zieht sich nicht aus der Gemeinschaft zurück. Aber es scheint so, dass in vielen Gemeinden die Menschen sich voneinander entfernt haben und sich isolieren. Und so ist der verlorene Sohn auch ein Bild auf Menschen, die zwar offiziell zur Gemeinde gehören, sich aber innerlich und leider auch äußerlich von der Gemeinde entfernt haben. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich gehört habe, das ist jetzt nicht eine Sache von Corona nur, ich habe das in den 90er Jahren schon mitbekommen, hat Elke mir von einer Frau erzählt, die bewusst für sich die Entscheidung getroffen hat, ich brauche keine Gemeinde zu meinem Christsein. So, und jetzt stellt mal diesen Satz hier hin und stellt mal das Verständnis von Familiensippe, was ihr eben gehört habt, dahin. Und das war eine Einleitung zu einem Trend damals, dass Geschwister scheinbar in sich selbst Genüge hatten, oder sie hatten zumindest einen Eindruck, als wäre es so, und zu der Frage kam, wozu brauche ich die anderen Christen eigentlich? Das geht doch auch so. Und das hängt sicherlich mit einer gesellschaftlichen Strömung zusammen. Sorry, ich habe einen ganz trockenen Hals. Hast du irgendwie einen Schluck Wasser oder so für mich? Ja, gibt, wenn du mir das einfach mal bringst. So. Danke. So ist schon besser. Ja, das ist so etwas, was ich aus dem Humanismus kenne. Ja? So diese Aussage, der Mensch ist doch das Maß aller Dinge. Ist eine Folge der Aufklärung, kam sicherlich aus Frankreich zu uns. Aber der eigene Antrieb, der eigene Wunsch, das eigene Handeln, die eigene Einsicht, also der Mensch ist der Ausgangspunkt für alles. Ja? Der Mensch, der Einzelne, das Individuum steht im Mittelpunkt. Alles richtet sich nach ihm aus. Alles dreht sich um ihn und letztendlich um sein Wohlbefinden. Ja. Heute ist das Denken der 68er-Generation, das damals so viele Bürgerliche erschreckt hat, zur allgemein akzeptierten Bürgernorm geworden. In Deutschland, nicht nur in Deutschland. Jeder lebt nach seiner Fasson. Sich langfristig irgendwo zu verpflichten, das ist out. Das, wonach ich gerade Lust habe, ist in. Leben nach dem Lustprinzip ist angesagt. Verantwortung füreinander zu übernehmen und sich um den oder die andere zu kümmern. Fehlanzeige. Das ist nicht mehr gefragt. Und die Zeitschrift der Beobachter berichtete vom Egoismusvirus, so haben die es bezeichnet, der sich immer mehr ausbreitet. Oder anders ausgedrückt, der Egoismus ist in der Zwischenzeit salonfähig geworden. Rücksichtnahme, Solidarität sind am Abnehmen. Ich will Spaß haben, ist das ausgesprochene, manchmal auch unausgesprochene und unbewusste Motto der Ego-Gesellschaft. Der Mensch ist auf sich selbst gestellt, tut und lässt, was er will und ist sich selbst Gesetz. So inszeniert er sich im Internet, in Talkshows, in Büchern und erntet Applaus und Geld dafür, für etwas, worüber er sich früher noch geschämt hätte. Die Selbstinszenierung ist voll im Gang, ganz nach dem Grundsatz, Schein ist Sein. Das gloriose Ich lebt sich selbst und genügt sich selbst. Und die Isolation während der Corona-Krise wirkt nochmal so als Teilchenbeschleuniger. Absonderung von der Gemeinde findet oft statt und manchmal habe ich den Eindruck, dass sich das verselbstständigt. Nicht bei jedem, bitte, ich richte hier niemanden. Nicht bei jedem. Ist klar, es gibt auch andere Gründe, dass man zu Hause bleibt. Aber es ist so, irgendwie habe ich das Gefühl, da verselbstständigt sich etwas. Es ist ja auch viel bequemer, mit dem Laptop oder mit dem Handy im Bett zu liegen, eine Tasse Kaffee, Cappuccino daneben und sich dann irgendwie per Zoom sich das anzugucken. Aber ich finde das toll, dass wir Menschen haben, die sich das angucken, ganz toll. Aber hier ist ganz, ganz viel Platz. Hier ist sehr, sehr viel Platz. Und wir müssen eins verstehen, wer sich von der Familie entfernt, entfernt sich auch vom Vater. Und das Entfernen, das passiert innerlich. Und da müssen wir aufpassen, gerade in dieser Corona-Zeit, wenn wir denken, ja, wir müssen Abstand halten, Abstand halten. Das ist alles gut und schön. Und wenn ich mir hier den unfassbar vielen Platz angucke, ich glaube nicht, dass die Gemeinde prädestiniert dafür ist, sich anzustecken. Ganz ehrlich nicht. Hier ist sehr, sehr viel Platz. Und hier wird sehr mustergültig auf die Hygienemaßnahmen geachtet. Ja? Alle haben Masken an, außer mir, weil ich jetzt predige. Ja? Es wird auf Desinfektion geachtet, es wird auf Abstand geachtet. Also, die Ansteckungsgefahr ist hier sehr gering. Wir müssen aufpassen, dass sich da nicht Dinge verselbstständigen, weil es ja viel bequemer ist, zu Hause zu bleiben. ihr Lieben. Und ich möchte mal noch was anderes sagen. Also ich weiß, dass hier sehr, sehr viel Potenzial ist und auch hier wirklich Liebe gelebt wird. Wir waren das letzte Mal beim Francesco eingeladen zum Beispiel. Ja? Francesco ist jemand, der wirklich ein Herz hat für andere, der auf andere achtet, der andere anruft, der anderen dient. Ja? Und andere genauso, wenn ich hier schaue, die Familie Rinker und so weiter und so fort. Alles Menschen, die Familie Reuning und hinten der Jonathan und, ja. Fühlt euch damit hineingenommen. Hier ist so viel an gegenseitiger Wertschätzung und Liebe. Aber trotzdem, hier sind Plätze frei. Hier sind Plätze frei. Der jüngere Sohn in diesem Gleichnis weigert sich, seinen Teil gemeinsam mit dem Vater zu besitzen. Wenn ein Junge zu Hause wohnt, gehört alles, was dem Vater gehört, auch ihm. Das genügt einem Rebellen aber nicht. Er will ja über seinen Besitz auch verfügen. Er will seinen Teil völlig unabhängig von dieser Partnerschaft verwalten. Und das biblische Verständnis von Eigentum ist durchdrungen von der Vorstellung von der Partnerschaft mit dem Vater. Aber der jüngere Sohn zieht sich aus der Beziehung zum Vater und zur Familiensippe heraus. Das Schaf aus dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf, das vorher kommt, ist eben ein Tier. Und die verlorene Münze ist eine leblose Münze. Aber hier geht es um eine bewusste Entscheidung, die der Sohn getroffen hat, das Herz des Vaters zu brechen und alle Beziehungen zur Familie zu unterbinden. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass die nicht da sind, die Beziehung bewusst zum Vater brechen wollen oder auch zur Familie. Aber es sind Dinge, die geschehen, die passieren unterschwellig, die passieren dann, wenn ich lang genug wegbleibe. Irgendwann ist es mir auch nicht mehr so wichtig. Und irgendwann merke ich, dass ich mir selbst genüge und dass es mir ausreicht, sonntags mir die Predigt anzuhören und das war's. Aber du brauchst eigentlich viel mehr und deine Geschwister brauchen dich. Der ältere Sohn kennt auf jeden Fall die ganze Geschichte. Denn in einer Dorfgemeinschaft wissen immer alle alles sofort. Das Gespräch zwischen Vater und Sohn wurde sicherlich von den Dienern oder anderen Familienangehörigen mitgehört. Vielleicht war sogar der ältere Sohn bei dem Gespräch anwesend, das sagt die Geschichte nicht. Aber es ist undenkbar, dass solch ein erschütterndes Ereignis dem älteren Sohn nicht bis ins kleinste Detail berichtet worden wäre. Das ist nicht vorstellbar. Noch vor Sonnenuntergang wäre auch der Letzte im Dorf informiert gewesen über die Situation und sobald der Verlorene angefangen hätte, das den Besitz zu verkaufen, wäre es sowieso kein Geheimnis mehr gewesen. Da wären die letzten Zweifel beseitigt worden. Der Sohn hat seinen Anteil erhalten und bricht mit seiner Familie. Noch etwas zur Rolle des älteren Sohnes. Beim Streit im Dorf versöhnen sich zwei Parteien nie direkt miteinander. Denn das würde für die eine Seite oder auch für die andere Seite einen Gesichtsverlust bedeuten. Eine dritte Partei vermittelt in solch einer Situation immer. Im Prozess der Versöhnung, der sogenannte Mediator, das ist euch ein Begriff, dieser Vermittler, der pendelt zwischen den beiden Parteien hin und her und versucht, eine Lösung zu finden, die beide akzeptieren können. Es darf keinen Gewinner und keinen Verlierer geben. Dann arrangiert der Mediator ein öffentliches Treffen, bei dem sich die beiden Kontrahenten als Zeichen der Versöhnung die Hand geben und sich gegenseitig umarmen und küssen. Der Mediator wird ausgewählt nach der Stärke seiner Beziehung zu den streitenden Parteien. Und in diesem Fall wurde unausgesprochen selbstverständlich erwartet, dass der ältere Sohn diese Rolle des Vermittlers, des Mediators einnimmt. Das war allen klar im Dorf. Da musste auch gar nicht überlegt werden, wer macht das. Der ältere Sohn war verantwortlich. Und er musste außerdem sofort beginnen. Es liegt an ihm, unverzüglich einzugreifen und zu versuchen, seinen Bruder mit seinem Vater zu versöhnen. Alle erwarten das von ihm, die Dorfgemeinschaft, die Familie. Aber unser Mann schweigt, der ältere Sohn. Er weigert sich, diese heilige Verpflichtung zu erfüllen, welche die Sitte der Dorfgemeinschaft auf seine Schultern legt. Und aus irgendeinem Grund möchte er nicht, dass eine Versöhnung stattfindet. Selbst wenn er seinen Bruder hasst, so wird doch von ihm erwartet, dass er seinem Vater zuliebe diese Aufgabe erfüllt. Im Nahen Osten sind persönliche Beziehungen von größter Bedeutung. Für dich, mein Freund, mein Verwandter, bin ich bereit, alles zu tun. Diese Einstellung findet in der Beziehung zum eigenen Vater ihren Höhepunkt. Um seinetwillen bin ich verpflichtet, alles und jedes zu tun. Das ist selbstverständlich. Aber hier weigert sich der ältere Sohn. Und diese Verweigerung ist natürlich ein deutliches Zeichen, dass in der Beziehung zum Vater da auch etwas Grundlegendes gestört ist. Nicht stimmt. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Weder zwischen ihm und seinem Vater, noch zwischen ihm und seinem jüngeren Bruder. Und aus dieser schweigenden Verweigerung, seine Pflicht zu tun, können wir vielleicht vorsichtig Schlussfolgerungen ziehen. Es kann gut sein, dass der ältere Bruder mit zu den Gründen gehört, die den jüngeren Bruder dazu veranlasste, wegzugehen. Im Nahen Osten wird das Alter geehrt. Ein dörfliches Sprichwort besagt, wer keinen alten Mann hat, wird einen kaufen. Also für mich persönlich, ja, es ist die ältere Generation ein absoluter Segen gewesen in meinem Leben. Ich finde, da ist so viel, ja, da ist so viel, was ich persönlich lernen kann von Geschwistern, die länger im Glauben sind, die älter sind, die länger unterwegs sind und ihre Krisen mit Jesus gemeistert haben. Das ist so für mich so vorbildlich. Ich kann wirklich so viel profitieren und ich genieße es auch in der Nähe von Senioren. Ich bin ja selber fast schon einer, bin 62. Aber trotzdem, ich genieße es immer noch und mit Geschwistern zusammen zu sein, die älter sind und von denen ich lernen kann. Und das ist im Orient etwas, was sowieso ganz, ganz wichtig ist. Es gibt so ein dörfliches Sprichwort, das besagt, wer keinen alten Mann hat, wird einen kaufen. Das bedeutet, wer in seiner Familie keinen alten Mann hat, der sein Leben lenken kann, der sollte sich am besten einkaufen. Ein weiteres Sprichwort besagt, wer einen Tag älter ist als du, der ist ein Jahr weiser. Und nach dem Vater ist das nicht etwa die Mutter, die am meisten Vollmacht über das Leben eines Sohnes hat, sondern der ältere Bruder. Ein Vater wird der Vater des So und So genannt. An dieser Stelle steht der Name des ältesten Sohnes. Ich finde die Generationen innerhalb einer Gemeinde, die Jüngeren und die Älteren, die gehören zusammen. Ich liebe, und ich oute mich hier, nein, das ist auch kein Outing, ich liebe generationsübergreifende Gemeinden. Für mich ist das ein Bild von der Herrlichkeit, die wir im Himmel haben werden. Hier ist so viel hineingelegt, junge Menschen, ältere Menschen. Es ist einfach toll. Und da geht es um das Miteinander. Und ich möchte euch bitten, euch das nicht nehmen zu lassen. Auch nicht durch die Corona-Krise, euch diesen Reichtum, der hier in der Gemeinde ist, euch nicht nehmen zu lassen, sondern darum zu kämpfen. Jetzt mache ich mal einen Sprung. Die Frage, die sich hier stellt, sind wir bereit, uns aufeinander einzulassen und Wege zu finden, während dieser Corona-Krise, dass es trotzdem stattfindet? Sind wir bereit, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen? Verantwortung in einer Zeit, in der diese Tugend oft nicht mehr vorkommt. Und das Negativbeispiel, das haben wir eben gerade betrachtet, der ältere Sohn, der sich weigert, Verantwortung für seinen jüngeren Bruder zu nehmen, Verantwortung für die Familiensippe, für die Dorfgemeinschaft sich einzusetzen. Und der jüngere Sohn, der sich sowieso aus dem Staub macht, der nur an sich selbst denkt. Zuschauer gibt es genug, aber zu wenige, die ein Herz für die Anliegen Gottes haben. Fang an, für die Geschwister in der Gemeinde zu beten. Das machst du mit Sicherheit auch schon. Sie anzurufen, sie zu begleiten in dieser herausfordernden Zeit. Der Ältere. Und ich möchte jetzt das Ganze mal so zusammenfassen in drei Punkten. Punkt 1, hier ist ein Platz für dich. Egal, wie weit du dich von der Gemeinde entfernt hast, wegen Corona, wegen Erkrankungen, aus Angst oder vielleicht auch schon aus anderen Gründen, vielleicht schon früher, vielleicht fing das alles viel früher an. Keiner kann diesen Platz einnehmen hier in der Gemeinde als du. Du fehlst. Lass nicht zu, dass die Isolation und der Rückzug, die im letzten Jahr entstanden sind, deine Beziehung zur Gemeinde festlegt und dass sich das so verfestigt, dass du da gar nicht mehr rauskommst und gar nicht mehr den Weg findest zur Gemeinde. Punkt 2, fang an, Verantwortung zu übernehmen für deine Geschwister. Bete darüber, wie du ihnen dienen kannst. Du hast mit deiner Person, mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit, hast du etwas, was deine Geschwister, deine Schwester und Bruder benötigen und brauchen. Überlege und bete darüber, wie du ihnen dienen kannst. Punkt 3, vergiss nicht, die Beziehung zum Vater wird beeinträchtigt und beschädigt, wenn du dich von deiner Familiensippe, nämlich der Gemeinde, zurückziehst. Das ist nicht voneinander zu trennen. Du kannst die beiden Beziehungen nicht voneinander trennen. Das geht nicht. Das gibt der biblische Befund nicht her. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden aus dem, was ich jetzt so erzählt habe. Es ist nicht voneinander zu trennen. Gott, der Vater, der wartet auf uns, auf dich und auf mich und auf uns alle, dass wir unseren Platz einnehmen, dass wir sagen, ja Herr, das ist die Familiensippe und ich will mich meines Erbes, des geistlichen Erbes, des sozialen Erbes nicht berauben, sondern ich will wirklich ein Teil der Familiensippe sein. Ich will das leben und ich will meinen Teil tun und ich bin bereit, meinen Geschwistern, der Bruder, die Schwester zu sein, die die anderen benötigen. Amen.